We're off to see the Wizard, the wonderful Wizard of Oz. Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zu Übalodon, dem Podcast über alles und doch nix. Ich bin TH und euer Host. Ihr wundert euch jetzt vielleicht ein wenig, wollte der nicht nochmal was von Disney erzählen? Was hat das denn nun wieder mit dem Zauber von Oz zu tun? Tja, das ist eine gute Frage und diese werde ich euch gerne beantworten. Doch zuerst mal etwas Persönliches von mir. Euer TH hat endlich einen neuen Job. Ja, ich mache jetzt in Füßen. Nicht in Füßen, in Füßen. Naja, auch nicht ganz. Also, um genau zu sein, ich unterstütze eine podologische Praxis am Empfang. So. Aber da bin ich jetzt noch ganz frisch, erst ein paar Tage und ich werde euch sicherlich bald mal ein bisschen mehr davon erzählen können. Aber eine schon mal vorweg, ganz ehrlich, der Job ist interessanter, als man denkt. Das Podologische jetzt. Aber jetzt erstmal zurück zu unserem heutigen Thema. Sicherlich erinnert ihr euch ja noch an die Geschichte, die ich euch letztes Mal erzählt habe, wie Mr. Walt Disney lange versucht hat, die Schriftstellerin P.L. Travers davon zu überzeugen, ihre Mary Poppins auf die Kinoleinwand zu bringen. Meine Empfehlung der Woche war ja dann auch der passende Film dazu, Saving Mr. Banks, der sich ja diesem Thema ausführlich widmete. Also ein sehr schwieriges, aber am Ende doch lukratives, unterhaltsames, wie auch Kultusstatus erreichtes Unterfangen mit Julie Andrews und Dick Van Dyke in den Hauptrollen. Letzterer wird im Übrigen dieses Jahr im Dezember stattliche 100 Jahre alt. Beide Darsteller übrigens wurden durch den Film international berühmt und starteten eine große Karriere über ihre Heimatgrenzen hinaus. Naja, den beiden Kinderdarstellern von Jane und Michael Banks blieb das leider verwehrt. Karen Dotrice hatte zwar noch einige Auftritte und ich glaube sogar heute noch ab und an, doch den großen Sprung über Mary Poppins hinaus schaffte sie leider nicht. Ebenso ihr Filmbruder Matthew Garber, der leider im frühen Alter von nur 21 Jahren verstarb. Um seinen Tod ranken sich bis heute Gerüchte, von Drogen- und Alkoholmissbrauch bis hin zu einer schweren, skurrilen Erkrankung. Das aber nur mal so als Fakten nebenbei. Disney hatte aber noch Interesse an einem anderen literarischen Bestseller, dem Zauberer von Oz von L. Frank Baum. Dieses ist in Amerika, sagte ich euch ja schon mal, vergleichbar wie bei uns Grimms Märchen oder die Geschichten von Astrid Lindgren. Also jeder kennt sie. Ist also nicht weiter verwunderlich, dass Walt seinen Töchtern gern aus diesen Büchern vorlas und dabei in seinem Kopf schon eine filmische Umsetzung plante. Wäre wirklich interessant gewesen, was er daraus gemacht hätte. Doch Baums Nachfahren wollten davon nichts wissen und ließen es einfach nicht zu. Sie gestatteten ihm allerdings eines. In seiner populären Fernsehsendung, dem beliebten Mickey Mouse Club, in welchem spätere Superstars wie Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera und sogar Ryan Gosling ihre ersten Auftritte hatten, durften sie eine kleine Version von Oz nachspielen. Mehr blieb dem sonst so siegessicheren Walt verwirrt. Als die Bücher dann nicht mehr urheberrechtlich geschützt waren, erlebte zwar Walt es nicht mehr, aber seine Company konnte ihm seinen innigen Wunsch dann doch noch erfüllen. Und so entstand 1985 die Geschichte Oz, eine fantastische Welt, beziehungsweise treffen im Original Return to Oz, in dem also die kleine Dorothy wieder nach Oz zurückkommt und einen erneuten paar Abenteuer erlebt. Diese Filmversion wurde etwas düsterer angelegt und gesungen wurde da auch nicht. Visuell aber so gut und sehenswert, dass sie sogar Oscar nominiert wurde. Viele Jahre später, nämlich 2013, widmete sich der Disney-Konzern noch einmal den Oz-Büchern, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Denn da Superheldenfilme angefangen haben, ihre Vorgeschichten auf die Leinwand zu bringen, hatte man gedacht, wieso nicht auch hier? Zudem lief ja gerade die Geschichte rund um die Hexen vor Dorothys Eintreffen sehr erfolgreich als Musical unter dem Titel Wicked on Broadway. Also, gesagt, getan, die fantastische Welt von Oz behandelte nun also die Story, wie der Zauberer in dieses Land gekommen ist und in unserer Welt zwar als Scharlatan, Frauenheld und Gauner, entwickelte er dort auf einer ebenso abenteuerlichen Reise wie Dorothy durch das Land Oz eine ganz neue Denkweise. Daher ist auch hier der Originaltitel wieder viel passender. Oz, the Great and Powerful. Der Allroundstar James Franco übernahm hier die Rolle des Zauberers. Und ganz ehrlich, man kann ihm trotz seiner nicht immer korrekten Handlungsweisen einfach nicht wirklich böse sein. Also, wirklich eine gute Besetzung. Zwar hakte die Geschichte hier und da ein wenig, jedoch allein die visuellen Effekte werten den Film wirklich auf, sodass er Spaß macht und die 127 Minuten wie im Flug vergehen. Der Clou, dass der Anfang des Filmes in Sepiafarben und Schmalbild beginnt, ist einfach wunderbar und eine tolle Hommage an den Klassiker von 1939 mit Judy Garland. Ich hatte mir den Film damals sogar in 3D angesehen. Und es war wirklich ein unglaublich tolles Filmerlebnis. Abgesehen von Disney gibt es übrigens inzwischen viele, die sich dem Thema der Baumbücher angenommen haben. Serien wie Tin Man, Emerald City, die dunkle Welt von Oz, aber auch Filme wie Die Hexen von Oz, obwohl das Stück so auch in Deutschland präsentiert wurde, nichts mit Wicked zu tun hat. Oder die Muppets und die Geschichte vom Zauberer von Oz. Es gibt sogar eine russische und türkische Version, die Teile aus den Büchern verarbeiteten. Und ein Ende scheint überhaupt nicht in Sicht. So fasziniert scheinen die Menschen noch heute von dieser wunderbaren Geschichte zu sein. Ein Hoch auf L. Frank Baum. Eigentlich wundert mich, dass es nicht längst auch einen Freizeitpark gibt, der sich diesem Thema angenommen hat. Es gäbe da doch so unglaublich viele Möglichkeiten. Alleine die gelbe Ziegelsteinstraße wäre doch ein absoluter Hingucker für jeden Gast. Fühlt man sich dann nicht wie Dorothy? Ganz zu schweigen von einer tollen Achterbahn oder überhaupt so einer Bahn, die durch die Geschichte führt. Oder man baut die Smaragdstadt, wo man dann einfach ein bisschen einkaufen kann. Wer weiß, vielleicht arbeiten ja gerade jetzt, in diesem Moment, irgendwelche Leute an diesen Ideen, um das in den nächsten Jahren irgendwo aufzubauen. Und wenn nicht, und ihr würdet das hier gerade zufällig hören, kontaktiert mich, glaubt mir, aus mir flutschen die Ideen nur so einfach raus. Apropos Freizeitpark. Ihr wisst ja, dass ich 6 Jahre in Bottrop in dem Park gearbeitet habe, der jetzt als Moviepark bekannt ist. Damals noch Warner Bros. Movie World. Da war es ja als Disney-Fan eigentlich naheliegend, dass ich auch deren Parks besuche. Tatsächlich bin ich bislang noch nicht einmal in Amerika gewesen. Und daher also auch nicht dort, wo das Ganze seinen Ursprung genommen hat. Auch nach Tokio hat mich der Weg bisher lang noch nicht irgendwo hingeführt. Doch immerhin konnte ich bei unseren französischen Nachbarn einen kleinen Eindruck bekommen, was einen in den größeren Parks auf der anderen Seite der Erdkugel erwarten würde. Zugegeben, mein erster Besuch stand unter keinem besonders guten Stern, was ich meinem damaligen Lebenspartner zu verdanken habe. Zudem war es Winter und kalt und naja, wir wollen es hier mal nicht breit treten, legen wir es einfach mal ad acta. Dafür wurde mein zweiter und damit richtiger Besuch zu einem absoluten Highlight. Vor allem, da wir ein ganzes Wochenende und nicht wie beim ersten Mal einen Tagesausflug gebucht hatten. Allein die Übernachtung im Newport Bay Club war die Anreise wert. Auch der Umstand, dass ich dieses Mal mit 3 meiner wichtigsten Menschen dort gewesen bin und alles ganz neu entdecken konnte, war einfach großartig. Tatsächlich hatten wir auch recht viel Glück mit dem Wetter und konnten so auch wirklich viel erleben. Zudem konnten wir zwischen den beiden Parks, also dem Hauptpark und dem Walt Disney Studio Park, hin und her switchen und hatten so unglaublich viel zu sehen. Und ja, ich gebe zu, ich bin ja schon eine kleine Schissbuchse, ne? Aber trotzdem war ich dem Hollywood Tower Hotel, einer Freefall-Attraktion, wirklich absolut schwer beeindruckt und ergeben. Liegt aber sicher daran, dass ich durch meine eigene Parkarbeit einfach liebe, wenn Attraktionen nicht wie auf der Kirmes einfach so rumstehen, sondern eine Geschichte erzählen. Und wenn man dann noch, wie wir an dem Tag, so lustige und gut gelaunte Mitarbeiter hat, die einem diese Story toll präsentieren und die man auch versteht, wenn man das Französischen nicht so mächtig ist, ja, dann bin ich doch umso mehr dabei. Also ihr merkt, ich war absolut begeistert von diesem Trip. Und ja, natürlich war ich auch in Small World. Man kann über die Attraktion sagen, was man will. Und ja, man wird diesen komischen Ohrwurm nicht mehr los, aber man sollte sie gesehen haben. Obwohl wir uns das immer vorgenommen haben, konnten wir bis dato leider diesen Trip nicht nochmal wiederholen. Steht aber ganz weit oben auf meiner To-Do-To-Repeat-Liste. Immerhin hat sich seitdem ja auch der Park um einiges verändert. Aber auch damals konnte ich auch nicht alles wirklich sehen. Einige Sachen waren zu, andere konnte man einfach nicht sehen, weil es zu voll war. Also, es ist noch mal eine Reise wert, auf jeden Fall. Schade eigentlich, dass der Park nicht wie geplant in Deutschland gebaut wurde. Ja, tatsächlich hatte Roy Disney bei seinem Besuch in Europa, abgesehen von Spanien, auch Deutschland in Betracht gezogen. Spanien fiel dann raus, da seine Sorge war, der Park würde nur in den Sommermonaten ja gut besucht werden, wenn die Touristen dann in Spanien sind. Dass viele Europäer auch in den anderen Monaten sehr oft dort verweilen, konnte ein amerikanischer Businessman ja natürlich nicht erkennen. Ja, und warum Deutschland nicht? Tja, das scheiterte an zwei Gründen. 1985, als die Planung losging, waren wir ja noch eine von einer Mauer getrennten Nation. Und daher auch für ein Projekt dieser Größenordnung einfach nicht genug Land vorhanden. Ansonsten ratet doch mal, wer sich eine Dauerkarte angeschafft hätte. So, was kann ich euch denn noch über Disney erzählen? Nun, ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, wo es leider noch keinen Disney Channel oder Disney Plus gab. Die meisten Disney-Dröhnungen erhielt ich durch die Filme, Merchandise und die Comics. Und da gab es ja eine ganz große Auswahl. Da gab es das normale Mickey Mouse Magazin, gerne mit kleinen Überraschungen drin. Am spaßigsten fand ich immer, wenn sie auf lapprigen Plastik gedruckte Platten für den Plattenspieler, mit denen man dann Geschichten abspielen konnte, dabei legten. Und ich erinnere mich daran, dass es in einem Jahr in jedem Magazin im Winter Buden aus Karton zum Selbstzusammenbauen gab, die dann am Ende, kurz vor Weihnachten, einen kleinen Disney-Weihnachtsmarkt ergaben. Das fand ich mega cool. Oh, kann sich überhaupt noch außer mir jemand daran erinnern? Oh je. Ja, dann gab es noch extra Hefte natürlich, so für Donald, dann gab es die Mickey Vision und später sogar ein extra Heft für Goofy. Dazu dann noch das lustige Taschenbuch, das es ja bis heute gibt, und eine kleine dünnere Ausgabe gab es davon dann auch noch. Also, man hört, ich war also rund um Disney versorgt. Mit dem, was wir damals dafür ausgegeben haben, müssten wir eigentlich inzwischen schon einen Teil der Disney Company innehaben. Ich erinnere mich auch noch, dass als das erste Mal die Fanta mit Mango-Geschmack rauskam, da gab es in einem Mickey-Maus-Heft die Werbung mit Donald auf einer Insel zu sehen. Ja, und McDonald's hatte eine Kooperation mit Disney. Brachte also zu jedem der Disney-Filme im Kino Spielzeug zum Happy Meal für Kids dabei. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwo das Biest und die Schöne irgendwie irgendwo im Keller. Ich muss mal unbedingt den Keller aufräumen. Ach ja, das ist alles wirklich verdammt lang her. Und genau in den letzten Jahren wünsche ich mir tatsächlich diese unbeschwerte Zeit einfach zurück. Naja. Aber sagen wir mal so, ich denke, das geht sehr, sehr vielen so. So wie die Welt sich gerade wandelt. Naja. So, ich denke, ich habe mich jetzt ausgeplaudert und ich war jetzt nostalgisch genug unterwegs und mache am besten an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Worüber ich nächste Woche philosophieren werde, das weiß ich noch nicht genau. Eventuell geht es ja um Füße oder man weiß es nicht. Aber worum es in 2 Wochen geht, das weiß ich schon genau. Denn dann ist das die Folge nach dem ersten Semifinal des ESC. Und darauf die Woche dann das Resümee über das Finale natürlich. Und ich hoffe sehr, ihr seid wieder dabei, egal wie wir dabei abgeschnitten haben. Es gibt auf jeden Fall wieder viel zu sehen, viel zu hören. Ich habe ja durchgehört, glaubt's mir, es sind gute Sachen dabei und sehr witzige. Meine Empfehlung der Woche übrigens sind schlicht und einfach sämtliche alte Cartoon-Serien auf Disney Plus oder dem Disney Channel. Sowas wie Peppa Ann, Goofy and Max, DuckTales, Chip und Chap oder Ariel und vieles, vieles, vieles mehr. Oder ihr schaut euch einfach mal auf Disney Plus Die fantastische Welt von Oz mit James Franco an. Ja, zum Entspannen ist das, glaube ich, so das Richtige. Ja. Also, ihr Lieben, wie gewohnt jetzt noch an mein Appell an euch, schreibt mir, gebt mir Tipps, worüber ich für euch reden soll, kommentiert auch gerne mal. Das hat sich bislang irgendwie noch keiner getraut, warum auch immer. Und teilt es doch auch gerne mal, damit unsere kleine Gemeinschaft wachsen kann. Es würde mich sehr freuen. Also, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis nächste Woche, euer TH, der euch ganz doll lieb hat.